Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.
Im folgenden Vortrag der SFB 1288 Mitglieder, Professor Dr. Johannes Grave und Dr. Arno Schubach, geht es darum, wie Vergleiche und Darstellbarkeit an ihre Grenzen stoßen. Dabei spielt Immanuel Kants Theorie des Erhabenen eine große Rolle, und zwar für die Kunst und ihre Bedeutung für Vergleichspraktiken angesichts der Unvergleichbarkeit des Erhabenen. Der Vortrag fand im Rahmen der Ringvorlesung Nothing Compares to You des Sonderforschungsbereichs 1288 Praktiken des Vergleichens am 30. Juni 2021 statt.
Wir möchten jetzt in dem ersten Teil der Präsentation den Faden des Nachdenkens über die Grenzen des Vergleichens aufgreifen, dabei aber an einer etwas anderen Stelle ansetzen. Denn ein Scheitern von Vergleichen muss ja nicht zwangsläufig darin begründet liegen, dass sich ein Objekt dem Vergleichen prinzipiell entzieht. Vielmehr könnten Grenzen des Vergleichens ja auch dann auftreten, wenn sich die Leistungskraft unserer Vergleichspraktiken erschöpft. Wo der Eindruck entsteht, dass Vergleiche scheitern, könnte sich dieses Scheitern auch durch unser begrenztes, zum Beispiel ästhetisches oder epistemisches Vermögen erklären. Dann ginge die Unvergleichbarkeit nicht allein von Eigenschaften des Komparatum, des Vergleichsobjekts ab, sondern ebenso von der begrenzten Leistungsfähigkeit eines vergleichenden Subjekts und seiner Vergleichspraktiken. Wir könnten in diesem Fall vielleicht von einer relativen Unvergleichbarkeit sprechen, relativ in Bezug auf das Subjekt und seine Vergleichspraktiken. Diese relative Unvergleichbarkeit käme Objekten zu, die vielleicht nicht per se und aus sich heraus jedes Vergleichen verunmöglichen, aber die uns zugänglichen Vergleichspraktiken überfordern. In der vor kurzem begonnenen zweiten Phase des SFB trägt unser Projekt den Untertitel Praktiken der Unvergleichbarkeit und die Theorie des Erhabenen. Dieser Untertitel suggeriert, dass das Erhabene mit scheiternden Vergleichspraktiken in einem Zusammenhang steht und dass dieser Umstand wiederum für das Verständnis bestimmter Bilder von besonderem Interesse sein könnte. Natürlich kann unser Projekt diese Frage nicht vollumfänglich in überzeitlich-systematischer Hinsicht bearbeiten. Wir konzentrieren uns hingegen auf die Zeit um 1800 und damit auf ein Verständnis des Erhabenen, nebenbei auch von Bildern, aber vor allem ein Verständnis des Erhabenen, das sich vor allem mit dem Namen Immanuel Kants verbindet. Unser Vorhaben verfolgt dabei zwei Hypothesen. Zum einen möchten wir aufzeigen und genauer nachvollziehen, dass Kants Theorie des Erhabenen nicht ohne scheiternde Vergleichspraktiken zu denken ist. Das Erhabene tritt demnach dort in Erscheinung, wo unser Vergleichen an Grenzen stößt. Zum anderen versuchen wir auf der Grundlage dieser ersten Hypothese einen Weg zu rekonstruieren, wie sich das Erhabene nicht zuletzt auch in Bildern darstellen ließe. Genau diese Darstellbarkeit in Bildern war im späten 18. Jahrhundert und um 1800 sehr umstritten. Ausgerechnet aber die Verankerung der Theorie des Erhabenen in einem Scheitern des Vergleichens könnte aber unseres Erachtens möglicherweise einen Weg oder einen Umweg eröffnen, wie das scheinbar undarstellbare und den Vergleich überschreitende Erhabene auch in Bildern zur Darstellung kommen könnte.
Der Begriff des Erhabenen hat im 18. Jahrhundert Konjunktur. Spätestens seit Edmund Burke's Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful von 1757 wird das Erhabene vom Schönen unterschieden und oft in Bezug gesetzt zur Erfahrung von besonders großen oder weiten, ausgedehnten Gegenständen, wie zum Beispiel das Meer oder ein Gebirge. Die Größe der Gegenstände bringt so zum einen den Vergleich ins Spiel, weil jede Größe den Vergleich mit Größerem oder Kleinerem voraussetzt. Zum anderen spielen die Grenzen des Vergleichs eine zentrale Rolle, weil es oft unvergleichbar große Gegenstände sind, die als erhaben verstanden werden. Kants Theorie des Erhabenen zeigt jedoch, dass dabei nicht Gegenstände vorausgesetzt werden müssen, die als solche unvergleichbar groß wären. Vielmehr ist es entscheidend, dass Gegenstände unvergleichbar groß erscheinen. Anders gesagt reicht es aus, dass Erscheinung unsere Fähigkeit, sie in der Anschauung zu umfassen, überstrapazieren, beziehungsweise sie unseren Versuch, die Größe von Gegenständen zu schätzen und damit eine der Erfahrung eingeschriebene Vergleichspraxis zum Scheitern bringen. Ein solches Scheitern scheint Kants Theorie der Erfahrung auf den ersten Blick allerdings auszuschließen. Denn bereits in der Kritik der reinen Vernunft hatte Kant argumentiert, dass Gegenstände unserer Erfahrung prinzipiell Größen oder Quanta sind. Er unterscheidet hiervon zudem die tatsächliche und quantitative Bestimmung der Größe von Gegenständen, die er als Quantitas bezeichnet. Eine solche Größenbestimmung liefert nach Kant, Zitat, keinen absoluten Begriff von einer Größe, sondern nur einen Vergleichungsbegriff, Zitat Ende. Ein solcher Vergleichungsbegriff scheint auf den ersten Blick unproblematisch, muss aber offenbar auf Grenzen stoßen, wenn wir Erhabenes erfahren können, das auch nach Kant als schlechthin groß bzw. über alle Vergleichung groß zu verstehen ist. Beides sind Zitate. Schauen wir uns also die Vergleichspraxis, auf der die Größenbestimmung Kant zufolge beruht, ein wenig genauer an. Nach Kant setzt die Größenbestimmung einen Maßstab in der Anschauung voraus, der zuallererst eine taugliche Einheit definiert und an die Erscheinung gleichsam angelegt werden kann. Indem wir zählen, wie oft wir den Maßstab anlegen müssen, bis wir die Erscheinung ausgemessen haben, sollten wir dank der Unbeschränktheit der Zahlen schließlich die Größe beliebig großer Erscheinungen bestimmen können. Jedoch kommt durch den Maßstab in der Anschauung die Einbildungskraft ins Spiel. Das ist ein kantischer Terminus natürlich, deren Aufgabe es ist, alles Gegebene in eine anschauliche Form zu bringen. Es ist diese Aufgabe, die sich als problematisch erweist. Denn in der Bildung eines Maßstabs, der zum Beispiel angemessen ist, um planetare Abstände zu bemessen, oder auch in dem Streben, die Größe des Gegenstands nicht durch eine Zahl zu bestimmen, sondern diesen Gegenstand auch in seiner ganzen Größe anzuschauen, stößt die Einbildungskraft an Grenzen. Sie muss nämlich nicht nur fortschreitend durchgehen und auffassen, was sinnlich gegeben ist, sondern nach Kant zugleich zusammenfassen, was sie bereits durchgegangen ist, damit ein einheitlicher Gegenstand vor Augen gestellt werden kann. Wenn der Gegenstand zu groß ist, dann gelingt dies unter Umständen jedoch nicht mehr. Der angeschaute Gegenstand erlangt dann weder Form noch Größe, weil die Einbildungskraft fortwährend vergisst, was sie durchgegangen ist und also keine einheitliche Gestalt resultieren kann. Der Gegenstand ist so nicht per se unendlich, er erscheint jedoch unbegrenzt, nämlich insofern die Einbildungskraft daran scheitert, eine einheitliche Anschauung zu Wege zu bringen. Es sind so die Grenzen der Einbildungskraft, die zugleich die Vergleichspraxis zum Zwecke der Größenbestimmung scheitern lassen. Denn wir mögen Gegenstände per se mit allen möglichen vergleichen und ihre Größe in der unbeschränkten Reihe der Zahlen einfangen können. Sie können sich aber insofern zugleich als unvergleichbar erweisen, als sie der anschaulichen Einheit ermangeln, die die Vergleichspraxis zur Größenbestimmung bei Kant sowohl in ihrem Maßstab als auch in ihrem Komparator voraussetzt. Kurz gesagt, begreift Kant als unvergleichbar, worauf sich der Vergleich nicht anschaulich, das heißt konkret und material, überhaupt zu beziehen vermag. Es eröffnet sich dadurch aber zugleich ein neuer, in Anführungszeichen, Vergleich. Ein Vergleich zwischen den Vermögen, auf den es Kant eigentlich ankommt. Denn es ist die Vernunft, die nach Kants Auffassung dieses Komparatum, das wir nicht in seiner Einheitlichkeit anschauen können, in seiner Einheitlichkeit zumindest denken kann. Das Erhabene, so das Zitat, ist an einem formlosen Gegenstande zu finden, sofern Unbegrenztheit an ihm oder durch dessen Veranlassung vorgestellt und doch Totalität derselben hinzugedacht wird. Also es ist die Kombination der Unbegrenztheit in der Anschauung und der hinzugedachten Totalität des Gegenstandes. Das Scheitern der Einbildungskraft ist die Vernunft also geradezu eine günstige Gelegenheit, ihre eigene Leistung aufzubieten und ihre Überlegenheit oder in Kants Terminus Größe über alle Erscheinungen oder Anschauungen hinaus unter Beweis zu stellen. Für Kant wäre es daher auch allein die Vernunft, die die Einheit der Natur und damit einen einheitlichen und umfassenden Rahmen denken kann, in dem nicht nur die Einheit der Komparate verfügbar, sondern auch ein homogener Raum für die Operationen des Vergleichs möglich wird. Es bleibt festzuhalten, dass das Erhabene nicht im Gegenstand der Erfahrung oder gar in der Natur begründet ist oder auf sie auch nur vorrangig bezogen. Vielmehr bieten sie nur einen Anlass für das Scheitern unserer Vergleichspraxis zum Zwecke der Größenbestimmung, sodass dem Bewusstsein, die Größe seiner eigenen Vernunft anschaulich und bewusst werden kann.
Aus den Ausführungen, die Arno Schuppach gerade vorgestellt hat, ergibt sich, warum es zugleich so attraktiv, aber auch so schwierig anmutet, das Erhabene nicht nur in der Natur, sondern auch möglicherweise in Kunstwerken zu suchen. Attraktiv kann ein solcher Versuch sein, weil die Empfindung des Erhabenen einen einzigartigen Zugang zu unserer Vernunftbestimmung, zur Vernunftbestimmung des Subjekts also bahnt. Und weil sich ja auch in der freien Natur nicht jedem problemlos Gelegenheiten für solche Erfahrungen bieten. Nun liegt aber die besondere Schwierigkeit für die Künste darin, solche Naturszenarien überzeugend in einem Bild wiederzugeben, das ja seinerseits statisch und in seinen Maßen begrenzt ist. Es liegt ja keineswegs auf der Hand, dass etwas, das über alle Vergleichung groß ist, bildlich darstellbar sein soll. Schon vor dem Erscheinen von Kants Kritik der Urteilskraft waren im späten 18. Jahrhundert erste Stimmen, darunter auch die von Gotthold Ephraim Lessing, vernehmbar geworden, die an der künstlerischen Darstellbarkeit des Erhabenen grundlegend zweifelten. Kants Ausführungen verstärkten diese Zweifel eher noch. Und tatsächlich erscheint ja vollkommen einleuchtend, dass dem Hochgebirge die erhabenen Qualitäten abhanden kommen, wenn man es auf eine Leinwand von 1 bis 2 Metern Breite oder Höhe zu bannen versucht. Kants Überlegung, dass wir jene Momente als erhaben erfahren, in denen unsere Versuche scheitern, Vergleichspraktiken auszuführen, diese Überlegung könnte jedoch einen überraschenden Ausweg aus dem Darstellungsproblem eröffnen. Eine gute Darstellung des Erhabenen könnte sich darauf konzentrieren, die Bildbetrachter zu Vergleichsoperationen anzuregen, die letztlich an Grenzen führen. Vielleicht braucht es dazu keine Berge von über 4000 Metern Höhe, sondern eher eine Darstellungsform, die unser Vergleichen in Aporien, in Unentscheidbarkeiten oder in Ungereimtheiten führt. Dann würde nicht vorrangig das im Bild Dargestellte die Empfindung des Erhabenen anstoßen. Vielmehr würde der eigentliche Impuls zu dieser Empfindung im Vollzug der vom Bild angeregten ästhetischen Erfahrung zu suchen sein.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören. Die Audiothek.